Wir sind die, die Styling-Tipps für unsere Avatar lesen. Wir sind die vom Digital-Magazin.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt.
Das ist die Sendung von der Woche 10 im Jahr 2016. Mein Name ist Matthias Schüssler und heute geht es zum Internationalen Frauentag ums Bloggen aus weiblicher Sicht. Da im Studio ist Kaffee Freitag und ich frage mal wieder so ein bisschen in Schawinskischer Manier, Kaffee, wer bist du?
Wirklich, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich vorbereiten können. Ich bin Kaffee Freitag, mich kennt man hauptsächlich von meinem Blog «Frag Frau Freitag», wo auch bei Watson als Kolumne läuft. Und ja, ich bin die, die schreibt, die Antworten gibt auf lustige, seltsame Fragen. Aber ich bin nebenbei oder hauptberuflich Coach und gebe Seminare. Aber kennen tut man mich vom Schreiben.
Ich habe gehört, dass du, oder gelesen von dir über dich, dass du einen besorgniserregenden Musikgeschmack hast. Was heisst das?
Oh, ja. Ja, das stimmt. Ich bin mit Udo Jürgens aufgewachsen. Also ich höre das, seit ich 12 bin. Ich kann jeden Song. Ich kann jeden Song, jeden Text rezitieren nach dem ersten Takt. Und ich bin...
Ich kann nur griechischer Wein.
Ja, eben, siehst du. Griechischer Wein, das könnten wir zusammen anstimmen. Nein, ich bin mit deutscher Musik aufgewachsen. Mein ganzes sprachliches Vermögen kommt aus der deutschen Musik. Und ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ich höre immer noch das Gleiche wie mit 13.
Das ist gerade viele von uns auch so. Ich bin nicht sicher, ob wir am Ende von dieser Sendung einen Udo Jürgens-Titel spielen können. Ich probiere es mal.
Das ist Bedingung. Sonst laufe ich jetzt gerade raus.
Also gut, dann können wir das sagen, es sei Bedingung. Und dann kann die Redaktion nicht anders wieder das durchgehen lassen. Du hast dir 2011 ein Blog auf Weihnachten geschenkt, habe ich auch gelesen über dich. Wie kommt man dazu, sich selber ein Blog zu schenken?
Also du bist ja ein Experte und wenn du sagst, das Blog, dann ist es wirklich das Blog, gell? Weil ich sage ja jetzt die letzten 5 Jahre immer der Blog.
Ja, das, wir haben auch schon gestritten über das. Ich glaube, das sind die pingeligen Leute, sagen das Blog.
Also gut, ich bin der Blog. Du
Web-Log
sagst das Blog.
Und so, aber...
Ah, richtig. Ja, ja. Also, und was war jetzt die Frage?
Wie du dazu gekommen bist, dir selber ein Blog zu schenken. Oder einen Blog.
Also, es war ja so, dass ich habe unglaublich Lust gehabt zu schreiben. Und ich habe gewusst, dass ich es kann, obwohl ich seit meinen Schulaufsätzen und Facebook-Statusmeldungen nicht mehr geschrieben habe, ich das Gefühl gehabt, ich kann das. Und habe ein bisschen einen Prinzessli-Traum gelebt und das Gefühl gehabt, ich werde dann irgendwann entdeckt. Und da hätte ich aber, glaube ich, noch 15 Jahre weiter können warten, dass man mich entdeckt. Warum auch? Und irgendwann habe ich realisiert, ich muss nicht auf einen Entdecker warten, sondern ich kann das selber machen mit dem Blog. Das ist dort noch relativ neu. Es hat es gegeben, aber es war noch nicht so verbreitet wie jetzt. Und ich habe realisiert, hey, ich muss auf niemanden warten, ich brauche keinen Auftraggeber, ich brauche kein Heftchen, ich kann das selber machen. Und so habe ich mir das geschenkt und bin gestartet an Weihnachten 2011.
Und dann bist du, also eben im Dezember hast du gestartet und im Februar bist du schon in den Top-Suchbegriff von Google gewesen.
Ja, richtig.
Wie hast du denn das gemacht?
Hey, ich weiss es bis heute nicht. Ich habe keine Ahnung. Mathis, ich weiss es wirklich nicht.
Schade.
Ich habe es sogar erst Tage später realisiert, als ich gesehen habe, dass die Statistik an einem Tag völlig explodiert ist.
Du kannst nicht irgendeinen auslösenden Moment für den Erfolg festmachen.
Nein, ich weiss es. Ich wüsste es schon. Gerne, weil ich bin natürlich sehr neugierig. Ich habe es bis heute nicht herausgefunden.
Weil ich blogge jetzt dann seit 10 Jahren und bin, glaube ich, noch nie in der Genau.
Also das, in dem Fall weiss ich das jetzt noch mehr zu schätzen, dass das passiert ist. Das ist mir ja gar nicht so bewusst gewesen.
Da komme ich jetzt natürlich als Mann auf die Idee zu behaupten, das war einfach ein Frauenbonus gewesen. Es hat da ganz viele Männer gegeben, die geblockt haben und keine Frau. Und darum hat die Welt auf dich gewartet und eben nicht auf den 1001. Mann, der auch noch sein Zeug ins Internet
geschrieben.
Du wirst da nicht. Gut. Wie ist es denn, wenn man prominent ist als Bloggerin? Der Blick hat geschrieben, Ende vom letzten Jahr, 19 Promis erzählen ihre schönsten Erlebnisse von 2015. Und du bist einer von diesen Promis gewesen.
Ja, zwischen der Irina Beller und wer weiß ich was noch. Ja, genau.
Wirst du auf der Straße erkannt?
Nein, nicht wirklich. Weißt, das ist ja immer noch ein sehr kleiner Kosmos, der mich erkennt. Also das ist so Zürich, vielleicht noch Winterthur und dann hat sich das auch. Und es gibt schon Leute, die ich jetzt erkenne oder sehe, die kennen mich, weil ich natürlich auch viele Fotos online habe und so. Aber also ein Promi bin ich wirklich nicht.
hat der Blick ein bisschen übertrieben.
Der Blick, ja, ich weiss auch nicht, von wie er drauf kommt. Aber wenn ich dort kann, über mein neues Buch erzählen kann, bin ich gern für 10 Minuten prominent. Mhm.
Du darfst dann auch nachher da noch über dein neues Buch erzählen. Aber es ist immer noch Bloggen für dich ein Hobby.
Ja, also das ist es immer noch. Ich habe immer noch den gleichen Anspruch. Ich bin gestartet und ich habe wie für mich nur das Ziel gehabt, hey, es muss einfach mir Freude machen. Mhm. Es muss niemandem gefallen. Es muss mir Freude machen. Und das ist
musst immer noch... Geld verdienen.
Ich muss kein Geld verdienen, nichts damit. Und das ist immer noch der Anspruch. Heute verdiene ich Geld, indem ich bei Watson bin, verdiene ich Geld. Aber ich bin immer noch gleich arrogant und finde immer noch, es muss einfach mir Freude machen. Wenn es jemand anders gerne liest, finde ich es cool. Und wenn nicht, finde ich es im Fall auch nicht so schlimm.
Ich glaube, das ist ein gutes Unterscheidungsmerkmal für Journalisten und Blogger. Ich glaube, ein Journalist, der nur für sich selber schreibt,
kann sich das nicht leisten. Ist nicht schnell weg vom Fenster.
Aber ein Blogger oder eine Bloggerin darf das, glaube ich. Das ist, bist du dann... Du hast ja eben das Blog, du hast erwähnt, Frag Frau Freitag, man kann dir Alltagsfragen stellen. Bist du dann so... Die liebe Martha von der Internetgeneration, sage ich jetzt mal.
Wenn, dann bin ich die vielleicht nicht ganz so liebe Martha von der Internetgeneration, weil ich bin ja nicht immer nur lieb.
Ist mir aufgefallen.
Ja, ich bin immer wertschätzend, also so, das ist mein Ziel, aber ich bin nicht immer lieb.
Das ziehe ich doch die Frage vor. Mir ist aufgefallen, dass du zum Beispiel eine von diesen Fragen, die du bei Watson beantwortet hast, ist ein Mann, ich weiss jetzt den Namen nicht mehr, aber der will mit seiner Freundin zusammenziehen oder seine Freundin will bei ihm einziehen und sie will aber nichts zahlen an die Miete. Und dann hast du dort relativ sarkastisch hast mich du dem gesagt, ja,
oder ich ziehe zu ihm.
Ja, genau.
Ich habe gesagt, ich finde das super. Also ja, die Freundin, die zu ihm zügeln, die nichts zahlen, hat auch lustige Begründungen, warum nicht. Also ich habe wirklich gelacht und habe gefunden, ich finde das super und ich ziehe auch zu ihm, zusammen mit meinem Sohn und mit meinem Volvo und mit meinem Hausrat. Genau.
Hat er kapiert dann, dass das sarkastisch gemeint war? Oder hat er gesagt, bitte komm, ich habe schon das Zimmer frei
gerufen? Also bis jetzt habe ich keine Anfrage bekommen für ein freies Zimmer. Insofern hat es, glaube ich, begriffen.
Mhm. Aber du findest, das kann man den Leuten zumuten?
Ja, sicher kann man das zumuten. Nein, schau, ich finde, wenn man mir schreibt, dann hat man ja schon 2 Antworten gelesen. Und dann weiss man auch, dass man eine Antwort bekommt, die sehr ehrlich ist, die sehr aufrichtig ist. Und dann weiss man, also dann weiss man auch ein bisschen, mit was man zu rechnen hat. Mhm. Ich glaube, das sind die Leute nicht so überrascht.
Ja. Eben, wir haben herausgefunden, dass wir ja eigentlich ein bisschen im gleichen Genre tätig sind. Oder ich bis lange Jahre war, indem ich Computerfragen beantwortet habe. Und ich hatte dort natürlich schon immer das Gefühl gehabt, die muss man jetzt top seriös beantworten, weil da mag es keinen Witz vertragen.
Das glaube ich. Ja, das wäre ja verheerend.
Eben, wenn ich sage, ja, dann das Problem löse ich am einfachsten, indem du deine Festplatte formatierst. Genau. Wäre vielleicht ein super Pointe gewesen irgendwann einmal. Aber,
hey, aber deine Karriere wäre dann auch beendet gewesen.
Ja, wahrscheinlich zu Recht natürlich auch. Wenn, eben. Aber was findest du, was versetzt dich in die Lage, den Leuten Ratschläge können zu geben? Weil so im normalen Leben, sage ich jetzt einmal, sind die Ratschläge, zumindest die, die man nicht unbedingt explizit hat wollen, die einfach gratis kommen, sind ja nicht immer so wahnsinnig beliebt. Wie sagst du, was legitimiert dich oder was bringt die Leute dazu, dich etwas zu fragen?
Ja, gerade wollte sagen, die Legitimierung ist, glaube ich, dass man mich fragt.
Dass Fragen kommen.
Ja. Ja, und es kommen wirklich 3 Fragen pro Tag im Durchschnitt. Also irgendwie habe ich die Legitimation mir erarbeitet. Ich habe irgendwie eine gewisse Glaubwürdigkeit. Mhm. Ich bin 40, ich bin 2-mal geschieden, ich habe einiges erlebt. Dann habe ich natürlich meinen Hintergrund von meinem Praxisalltag, wo ich als Coach arbeite, wo ich wahnsinnig viele verschiedene Geschichten hören, wo ich ein Wissen habe. Und ich glaube, das ist so der Mix aus dem und meiner eigenen Lebenserfahrung, wo ich irgendwie auch reinbringe. Ich gebe ja auch jede Antwort meistens noch irgendetwas Persönliches dich. Ich tue es ja in der Regel nicht theoretisch abhandeln, wie man das von anderen Fragen-Antworten-Format kennt. Und insofern ist es wirklich so, wie ich es machen würde. Ich stehe immer in die Schuhe von meinem Gegenüber und überlege, was würde ich denn machen?
Das ist mir aufgefallen, dass der persönliche Aspekt und dann, das führt natürlich zur Frage, wirst du ja automatisch vielleicht nicht zu einer extrem prominenten Person, aber doch zu einer Person, die mit ihrer Persönlichkeit in der Öffentlichkeit steht. Also wenn man viel deine Antworten liest, weiss man viel über dich. Ja. Ist das nicht unangenehm?
Hey, also lass jetzt. Und also ich sage das jetzt ganz ehrlich. All drei Monate etwa gibt es einen Moment, wo ich in der Nacht wach liege und mir das bewusst wird. Und in der Nacht hat man ja nie eine gute Idee. Und dann wird mir das in der Nacht bewusst und ich denke so, oh mein Gott, wenn jemand alle meine Antworten gelesen hat, weiss er so viel von mir. Und dann wird es mir fast anders. Und wenn ich dann, ich sage aber, wenn ich dann so einen Buzzer neben dem Bett hätte, wo ich einfach draufdrücken könnte und wie du vorhin gesagt hast, die Festplatte ist leer, alles ist weg im Internet, wo man jemals in mich lesen konnte, ich würde es machen. Und aber am nächsten Tag, ich habe ja den Buzzer glücklicherweise nicht, und am nächsten Tag ist das auch wieder gut. Weil ich habe extrem Glück, und zwar in dem Sinn, dass ich zwar wirklich viel von mir preisgebe, aber es wird nicht missbraucht. Mhm. Ich habe keine Hassmails, ich bekomme keine blöden Kommentare, es ist niemand, der mir irgendwie ans Bein pisst. Die Leute wissen das irgendwie zu schätzen. Und insofern ist das ein Geben und ein Nehmen, und wo irgendwie aufgeht. Und darum fühle ich mich im Grossen und Ganzen sehr wohl mit dem. Sonst würde ich es auch nicht mehr machen nach dieser langen Zeit.
Ja, das ist mir aufgefallen, dass ein guter Umgangston herrscht, aber das liegt wahrscheinlich daran, weil es... Ich glaube, wenn man sich nicht auf das Vertrauensverhältnis einlässt und so auch, man muss ja persönliche Fragen auch stellen und das zumindest begreifen, dass es da um die persönliche Ebene geht, dann kann man wahrscheinlich dem Format nichts abgewinnen, und die wollen trollen und so, die gehen wahrscheinlich anderswo an.
Ist das, ja, ist das ein bisschen so? Kann mir es im Fall auch nicht ganz genau erklären, aber ich habe bis jetzt, bin ich wirklich gefeit. Mhm. Also meine Leser sind wahnsinnig anständige Menschen, wo zum Teil sehr kritisch mit dem Inhalt umgehen, aber dann mit dem habe ich kein Problem, man muss nicht der gleichen Meinung. Ich finde das völlig okay, wenn man anderer Meinung ist, solange man das in einem Ton überbringen kann, wo man nicht auf Maß spielt, sondern eben auf Inhalt. Mhm. Und das, darum tue ich auch keinen Kommentar löschen. Ich habe es bis jetzt nicht müssen. Ich finde es auch schön. Also ich bin wahnsinnig dankbar für das.
Zu Recht. Ich kann sagen, das ist in anderen Formaten manchmal ganz anders.
Ja, das beobachte ich eben auch. Und dann frage ich mich auch, wie kommt das, dass ich das nicht habe. Aber eben, ich kann mir es nicht anders erklären, als dass ich ein gewisses Mass die Hosen runterlasse und die Leute das irgendwie erkennen und schützen. Mhm. Das, genau. Das ist meine Erklärung. Ich wüsste es ja nicht.
Klar, und wenn man als Journalist ansteht und findet, ich sage jetzt, wie die Welt funktioniert, dann setzt man sich auch zu Recht härterer Kritik aus, als wenn man persönlich wette, konstruktiv, sage ich jetzt, mit jemandem direkt, ja fast so eins zu eins helfen.
Ja, irgendwie. Ja.
Wie würdest du trotzdem noch dein Themengebiet abstecken, Alltagsfragen, das sind Beziehungen, sind das auch Konsumfragen sind, oder wo setzt du da Grenzen?
Ich stecke sie in dem Sinn gar nicht ab. Ich bekomme extrem viele Liebesbeziehungsfragen, aber ich habe zum Beispiel auch wahnsinnig gerne politische Fragen. Mhm. Ich habe gerne Fragen, die sich um einen Beruf dreht. Ich bekomme enorm viele Liebesfragen, aber ich hätte eigentlich gerne ein bisschen andere. Ich tue das überhaupt nicht in dem Sinn eingrenzen.
Du kannst höchstens ein bisschen steuern, durch deine Auswahl.
Ja, durch die Auswahl. Und das wird sich jetzt auch noch ein bisschen ändern. Ich habe bis jetzt, in der letzten Zeit, habe ich ja mit unbegrenzter Zeichenzahl, hat man mir Fragen schicken können. Und das hat dann dazu geführt, dass ich Fragen bekommen habe, die sich wie drei Bücher gelesen haben. Dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, dann habe ich gemacht, dann hat er gemacht. Ja. Also weißt du, so über fünf Seiten. Und das wird ich jetzt in Zukunft, also ab einem Monat, zwei, werde ich das begrenzen, und man kann nur noch kürzere Fragen stellen, und durch das habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass auch ein bisschen andere Fragen kommen, nicht nur Liebesfragen.
Aber trotzdem, du bist so ein bisschen die Freundin für dein Publikum.
Ja, irgendwo schon, ja.
Ja, aber das...
Das stört mich auch überhaupt nicht. Nein, ich schätze das ja wahnsinnig, wenn man mir das Vertrauen entgegenbringt, dass man mich in einer solchen Situation, dass man mich fragt. Das ist ja auch schön. Also, was will ich mehr?
Und damit sind wir beim Aufhänger von dieser Sendung. Das ist der Tag, der internationale Tag von der Frau. Das hat der zuerst mal so gefragt, hat der für dich eine Bedeutung? Ich weiss, als ich in der Kante war, haben die Frauen gestreikt, sie sind demonstrieren. Ich habe gesehen, auch dieses Jahr gibt es nächsten Samstag in Zürich eine Demo, wo die Frauen finden, sie stehen auf für ihre Anliegen. Braucht es den?
Ich denke, solange wie Frauen auf die Straße gehen für das, braucht es den sehr wohl. Und ich bin jetzt gerade letzten Sonntag mit meinem Vater, der 82 ist, zusammengesessen an einem Brunch, und der hat erzählt von seiner Mutter, die Konzertreife hatte, die eigentlich Pianistin war, die aber ihre Karriere völlig zurückgestellt hat für die Familie und die dann auch wirklich, also ihr Ding überhaupt nicht hat können machen und auch schwermütig geworden ist ob dem. Und dort ist mir eigentlich erst bewusst worden, dass es so wenig Generationen sind zwischen ihr und mir. Und dass das bei mir kein Thema mehr ist. Und das ist unglaublich. Und ich verdanke das der Generation vor mir, die auf der Straße ist. Und insofern fände ich es jetzt total vermessen zu sagen, das braucht es nicht mehr. Im Gegenteil, ich bin extrem dankbar für all die Wegbereiterinnen, die mir das ermöglicht haben, dass ich das in dem Sinn nicht mehr so muss kämpfen. Aber ich meine, eben in ganz vielen Sachen, wie zum Beispiel Lohngleichheit und so, stehen wir noch nicht wirklich dort, wo wir müssten. Und insofern lohnt sich Kämpfen auf jeden Fall.
Ich glaube schon, weil gerade in der Tech-Welt, wir sind ja da beim Digitalmagazin, dort ist es auffällig, dass die Tech-Welt, natürlich zum einen glaube ich zwangsläufig, weil wir haben vor 2-3 Sendungen darüber geredet, da das Tech-Interesse so etwas typisch männliches ist. Ja. Aber trotzdem, es gibt ganz wenige Frauen, also ich glaube, so wenige Frauen, wie es gibt, es heisst nicht, dass das Interesse bei den Frauen so klein ist. Das müsste auch, wenn man das berücksichtigt, müsste der Anteil grösser sein. Und man sieht, aber eben, es gibt ganz wenige Frauen. Marissa Meyer bei Yahoo, Carly Fiorina bei HP mal sind die Chefin gewesen. Und das sind so die einzigen Frauen, die man überhaupt wahrnimmt.
Yeah.
Und findest du, die Welt, die Tech-Welt ist zu sehr Männer dominiert, könnte da eine Frau, mehr Frauen auch ein bisschen an einen anderen Umgang reinbringen?
Unbedingt. Also weißt, die Tech-Welt ist das eine, aber wo ich mich immer wirklich grün und blau ärgere, ist, wenn ich den Club schaue.
Mhm.
Ich schaue unglaublich gerne den Club, ich finde ihn schon ein paar gut gemacht. Und dann hast du Themen...
Also beim SRF, am
Ja, Zistig. Genau. Und dort, ja, richtig. Und dort sitzen in aller Regel, wenn es nicht gerade das Thema Altenpflege ist, sitzen Männerrunden, wo eine Quotenfrau drin sitzt. Und die ist dann oft noch Moderatorin. Und da rege ich mich wirklich auf, weil ich finde, hey, Gottverdammt, ich finde sich wirklich in dieser Schweiz keine Frau, die zu diesem Thema sich äußern kann. Weil ich finde, mich interessiert eine reine Männerrunde nicht. Ich finde, es wird so viel vielseitiger, wenn noch eine Frau am Tisch sitzt, die mitredet. Und dann rege ich mich wirklich auf und finde, hey, habt ihr euch nicht die Mühe gemacht, eine Frau zu finden, die ansitzt und für ihre Meinung irgendwie einsteht. Und ich habe aber dann am Club mal geschrieben und habe das wirklich denen gesagt, ich fände das echt nicht. Und dann ist die Antwort gekommen, sie würden sich immer wahnsinnig bemühen, Frauen an den Tisch zu bekommen oder in die Runde. Und Frauen sagen aber, wenn das Thema nicht 100% ihres Fachgebiet ist, kämen die nicht.
Mhm.
Und ein Mann, nur wenn er 15% ja, etwas davon weiss, dann kommt er. Und das finde ich einfach spannend. Und insofern habe ich das Gefühl, liegt es schon auch bei der Frau, was sie sich zutrauen.
Mhm.
Also trauen sie sich zu in einer sogenannten, Anführungszeichen, Männerdomäne, wie jetzt dem technischen Bereich, wo du sagst, ihren Platz zu finden, oder trauen sie sich zu, eben in den Club hineinzusitzen und zu einem Thema zu reden, das vielleicht nicht 100% ihres Fachgebiet ist. Und das liegt schon so, auch noch so ein bisschen im Selbstverständnis von der Frau, finde ich. Und dann natürlich auch von den Rahmenbedingungen. Ganz viele Jobs findest du keine Frauen, weil die Jobs sich nicht vereinbaren lassen mit der Familie, weil einfach die Rahmenbedingungen wahnsinnig schlecht sind. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn eine Frau will, kann sie.
Ja, das würde ich auch, wenn ich jetzt da ein bisschen darf, aus der Gender-Sicht kritisieren, die Tech-Sphäre. Das hat man ja gesehen, im Silicon Valley zum Beispiel ist das Social Freezing ein grosses Thema. Also das heisst, Frauen sollen nicht Kinder bekommen, weil die wenigen Frauen, die es dann gibt, die sind dann so wichtig, dass man die nicht kann Mutterschaftsurlaub nehmen lassen, sondern dann müssen die ihre Eizellen eingefrieren, dass dann irgendwann einmal mit 50, ja, wenn es nicht mehr so wie... Und das ich finde das etwas Grauenvolles.
Nein, das ist Bullshit.
Und da gibt es Unternehmen wie Facebook, wie andere, wo das zahlen, ihren Angestellten.
Das habe ich gelesen. Das ist so eine Frechheit.
Und Das sind wir uns, glaube ich,
grenzüberschreitend. Das ist Wahnsinn. Nein, das finde ich auch. Also irgendwie, also man macht es sich wahnsinnig einfach. Oder? Mm. Man tut den ganzen Kinderprozess tut man nach hinten schieben, dass man die Frau in der Arbeitswelt behalten kann, solange sie knackig ist. und dann soll sie dann mit 50 und dann kann man sie aussteuern. Nein, ich finde, das geht natürlich gar nicht.
Ist wahrscheinlich nicht einmal nur frauenfindlich, sondern das ist einfach menschenfindlich, finde ich.
Ja,
das
völlig. Ja, völlig.
Gut, dann können wir nicht streiten bei diesem Thema.
Nein, sorry.
Aber ich kann es fast vermuten.
Du mit mir ein bisschen streiten?
Nein, eigentlich.
Wir finden schon noch etwas.
Gut, eben, dann würde ich sagen, vielleicht sind die Frauen doch ein bisschen selber geschuld, auch gerade in der Blogosphäre, dass du jetzt, es gibt zwar ein paar Bloggerinnen, aber es fallen einem dann sofort in die Style-Bloggerinnen ein. Und Männer, wie du gesagt hast, die trauen sich zu, über alles und jedes auch ihre Meinung ins Internet einzuschreiben, und die Frauen sind dann viel zurückhaltender. Und es gibt darum weniger Bloggerinnen im Schnitt und auch weniger, wo wirklich findet, eben, ich mache aus meinem Herz keine Mördergrube, sondern ich traue mir zu und ich muss auch das nicht irgendwie legitimieren oder rechtfertigen oder begründen, eben, ich darf das, weil ich so und so viel Erfahrung habe. Ist das so? Sind da die Frauen, müssen die Frauen da die Hemmung überwinden?
Unbedingt. Und zwar nicht nur in Bezug auf den Blog, sondern insgesamt. Ich finde, insgesamt sind wir Frauen, haben immer noch fest in unseren Hinterköpfen, dass wir gefallen müssen. Mhm. Wir wollen gefallen. Das hat ganz viel mit der Erziehung zu tun. Ich habe extrem Glück, dass ich eine Erziehung genossen habe, die nicht so, die ist nicht ausgerichtet war darauf, dass ich gefallen. Ich habe weder lange, schöne Haare gehabt, noch habe ich Kleidchen angehabt, sondern ich habe immer müssen kurze Haare tragen und habe wie ein Bub ausgesehen. Und das habe ich natürlich als Kind nicht cool gefunden. Und heute merke ich so ein bisschen, kommt mir das zu gut. In dem, dass ich, das ist für mich nie so ein Thema gewesen, das Gefallen. Dass so das Köpfchen so ein bisschen schräg stellen und so ein bisschen schnurren, so ein bisschen, also optisch, so ein bisschen mit den Augen klimpern, das ist nie so mein Ding gewesen. Und ich merke so, dass da stehen wir uns wahnsinnig im Weg mit dem Willen Gefallen. Das lässt sich nicht so vereinbaren, mit dem Mannenstuhl und sein Zeug machen. Also man muss sich ein bisschen entscheiden, was man will.
Und gerade im Internet, das Internet ist nun mal halt einfach eine Selbstdarstellungsplattform auch, da kommt man, ja, da muss man darf schon gefallen, finde ich, man darf Likes einsammeln, aber nicht einfach nur mit passiv sich präsentieren, sondern mit etwas sagen, mit kommunizieren,
ja,
mit auf Kacke hauen vielleicht manchmal auch. Hast du, sind Gender-Themen für dich ein Thema?
Unbedingt. Also, weil ich merke das auch, ich habe einen Sohn und ich merke zum Beispiel auch, wie Freunde ihre Töchter erziehen, wie ich meinen Sohn erziehe. Und ja, das ist ein Thema, logisch, klar.
Und da bist du feministisch, bist du postfeministisch? Oder ich weiss
nicht. Weiss im Fall nicht, wo ich mich reintun muss, weil ich finde, eigentlich sind wir uns nicht sehr unähnlich. Auf der anderen Seite merke ich schon auch, haben wir Unterschiede und haben ja jetzt auch herausgefunden, dass es oft, oder nicht oft, dass wir wirklich die Unterschiede auch hormonell begründet sind. Und insofern, finde ich, dürfen wir auch unterschiedlich sein, wir müssen auch nicht immer alles gleich machen. Und ich probiere da so meinen eigenen Weg zu finden. Und ich weiss nicht genau, in welche Schublade die jetzt der Weg reinpasst.
Mhm. Das Internet generell, was bedeutet das für Frauen? Ich habe zwei sehr konträre Entwicklungen gefunden. Zum einen 2014 das Gamergate, da sind Frauen auf die übelste Art und Weise angegangen worden, sexistisch. Und
das kenne ich nicht, das ist schon mir vorbei.
Es war auch wirklich sehr unschön gewesen, auf Twitter vor allem. und dort hat Twitter sich sehr schlecht verhalten, hat es mich gedacht. Und auf der anderen Seite, die hast du sicher noch im Hinterkopf, die Hashtag Aufschrei-Debatte, wo in Deutschland sich Feministinnen, oder nicht nur Feministinnen, einfach Frauen gewehrt haben gegen Sexismus aller Art. Und das ist eigentlich dann wiederum ein sehr positives eine positive Sache gewesen, weil dort haben Frauen bewiesen, dass sie sich nicht alles bieten lassen und sehr wohl die Debatte angestoßen. Was überwiegt für dich die positiven Aspekte, wo Frauen so etwas anstoßen, oder dann doch wieder, wenn wieder der Machismo aufkommt? Und
Für mich ist das immer eine Frage, von, wie man das Medium braucht. Also ich finde auch das Verschreien von Facebook und Twitter und all dem, also doch, da gähne ich natürlich nur, weil ich finde, wie, es ist immer das, was man daraus macht. Und insofern überwiegt, also ich habe den Fokus auf die positiven Sachen, das ist meine Lebenseinstellung, und insofern überwiegt für mich auch das positiv. Ich habe jetzt aber wirklich den Fall, dass Gamergate, das muss ich dir ehrlich sagen, das ist mir völlig vorbei, ich habe keine Ahnung, was da gelaufen ist. Und es passiert natürlich, also weißt, es ist natürlich, der Stammtisch in gross. Etwas, was klein ist, ist dann natürlich in einer Sekunde big. Oder? Und das beeindruckt mich dann eben auch auf eine komische Art. Aber gleichzeitig merke ich so, wie auch dort eigentlich das Gute überwiegt für mich immer in dieser ganzen Angelegenheit. Weil die Richtigen wissen, wie sie es nutzen sollen. Und das überwiegt. Oder? Das ist das Gute, ist das, was dann schlussendlich eine Power hat, auch im Netz.
Du hast eine sehr positive, optimistische Ausstrahlung. Ich glaube, das ist super auch für den Frauentag. Und ich habe dir versprochen, wir reden noch über dein Buch. Ist das schon draußen?
Das kommt. Das ist jetzt, das wird jetzt übermorgen, glaube ich, in Druck gehen. Respektive, es kommt in ihrer Woche raus.
Mhm. Genau. Das sind einfach gesammelte Kolumnen oder hast du da nochmal extra in die Tasten gegriffen?
Nein, das sind gesammelte Kolumnen. Ich habe eine Anfrage gehabt, zwar für einen Ratgeber zu schreiben.
Das ist die Hälfte von der Buchhandlungen sind Ratgeber.
Und als ich das gehört habe, hat es mich gerade geschudert, weil ich würde ja nie einen Ratgeber lesen und insofern würde ich auch nie einen schreiben. Und dann gesagt, nein, das mache ich nicht. Und nachher habe ich mir aber überlegt, und das war aber nachher eine andere Geschichte mit einem anderen Verlag, habe ich mir überlegt, was ich aber gerne würde machen. Das kennst du auch, oder? Wenn man immer im Internet am Schreiben ist. Das ist zwar schön und gut und es könnte noch unsere Urenkel lesen, aber etwas, wo man wirklich anlangen kann. Ich bin da halt schon noch oldschool. Ich habe gerne Zeitungen, ich habe gerne Bücher. Das ist halt schon noch mal etwas anderes. Und insofern hat sich dann für mich ein Traum verwirklicht, dass ich meine Arbeit, die ich schon habe, also mein Werk von den letzten 4 Jahren, das sind 600 Kolumnen, dass man dort die besten rausgesucht hat, 250, die jetzt in das Buch kommen.
Ja, genau. Cool. Also das Buch ist schon etwas Schönes und da sind deine Kolumnen wahrscheinlich auch ein bisschen lang oder nachhaltiger als meine Computerfragen.
Was ich eigentlich überlebt, genau, oder? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
Und was ist dann die überraschendste, wir Medienleute haben ja gerne Superlativ, was ist die überraschendste, die verblüffendste, die am schwierigsten zu beantwortendste Frage gewesen, die du je bekommen hast?
Das ist wahnsinnig schwierig. Auf so Zeug müsste ich mich auch vorbereiten. Aber ich kann dir die erzählen, die mich am meisten berührt hat, und zwar im Nachhinein. Und zwar war das eine Frage von einer Frau, die mich gefragt hat, die ist wirklich ganz kurz, also die hat wirklich noch 2 Tage Zeit gehabt, sich zu entscheiden, ob sie ein Kind, also eine Schwangerschaft, die ungewollt war, abtreibt oder nicht.
Und das ist eine riesige Verantwortung in dieser Situation.
Genau, und ich bin angesessen und ich habe die Frage beantwortet. Und zwar, ich finde so eine Frage, weißt du, ich tue ja oft eine Meinung kund, in dem, dass ich sage ja oder nein, links, rechts, rauf, runter. Und ich finde aber, diese Frage kann ich niemandem abnehmen. Entscheidung kann ich niemandem abnehmen. Und gleichzeitig habe ich dann einfach, ich habe dann geschrieben, schau, du musst dich eigentlich weniger fragen, will ich ein Kind oder nicht, du musst dich fragen, mit was kann ich besser oder weniger gut leben, mit einem Kind oder mit einer Abtreibung. Und dann bin ich, ein paar Monate später, in Zürich, in der Stadt, unterwegs und eine Frau bleibt neben mir stehen mit Kinderwagen und ich habe natürlich zuerst das Gefühl gehabt, ich müsste die erkennen, weil die ist so stehen geblieben und hat mich angeschaut. Und dann hat sie gesagt, eben, dann zeigt sie auf ihren Kinderwagen und sagt mir, gell, du weißt schon, dass du an dem schuld bist. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt ein Mann wäre, würde ich tot umfallen und mir überlegen, wenn das der One-Night-Stand war, aber so ist es nicht. Und dann hat sie gesagt, nein, aber die Frage damals. Und sie hat dann gesagt, schau, ich bin nicht die Frau gewesen, die Frage gestellt hat. Es bin nicht ich gewesen, aber ich bin in der genau gleichen Ausgangslage gewesen. Und die Frage, respektive die Antwort, hat mich dann dazu geführt, das Kind zu behalten. Und schau, jetzt, ich bekomme sogar jetzt noch Gänsehaut am Studio.
Ja.
Ich bin da gestanden und es sind mir wirklich Tränchen runtergelaufen. Es ist mir eingefahren. Ich muss auch jetzt gerade schauen, dass ich keine Tränchen habe. Es ist mir wahnsinnig eingefahren. Ich habe dort, ist mir bewusst geworden, was das macht, was ich schreibe. Das vergisst du ja zwischen, das kennst du auch, sitzt am Computer. Du hast zwar die Statistik und Zahlen, aber dass dann das Menschen lesen und wirklich damit etwas machen, das kann man leicht vergessen. Und das ist mir dort eingefahren.
Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich auf das sagen
soll. Das können wir nicht mehr sagen.
Sehr,
ja.
Eindrückliche Geschichte war. Das war es. Ich hoffe, bei dieser Sendung sind sowohl Frauen als auch Männer auf ihre Kosten gekommen. Ich glaube es, ich würde es behaupten. Und aber falls nicht, habt ihr ja die Möglichkeit, euch zu beklagen über die E-Mail-Adresse digital@stadtfilter.ch. Braucht ihr auch für Lob, für Themenwünsche und Fragen für Kummerbox live. In einer Woche geht es dann voraussichtlich wieder mal um freie Software. Ihr hört das Interview, das ich mit dem Richard Stallman schon geführt habe. Ich sage den Kaffee Freitag ganz herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Danke vielmals für die Einladung.
Gerne gesehen. Und euch, die vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss miteinander.
Bye, bye.